Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Mit zwei Gästen. Ich begrüße Stefan Koldehoff und Tobias Timm. Schönen guten Morgen.
Hallo, Morgen.
Hallo.
Sie sind Kunstexperten und haben nicht zum ersten Mal über Kunst und im Zusammenhang mit Verbrechen im Bereich Kunst geschrieben. Kunst und Verbrechen erscheint morgen von Ihnen. Was hat Sie denn jetzt veranlasst, nochmal darüber zu schreiben? Denn ich vermute mal, die Verbrechen im Bereich Kunst sind so alt wie die Kunst selbst.
Sag du's.
Du ist in dem Fall Tobias Timm.
Die Verbrechen mit der Kunst, die haben sicherlich in den letzten Jahrzehnten zugenommen, weil die Kunst immer teurer geworden ist und umso mehr lockt sie eben auch Betrüger an und Fälscher und Diebe und Räuber. Und da wir eben schon länger über diese Themen berichten, kommen auch immer mehr Leute auf uns zu. Also uns werden täglich neue Betrugsfälle, Verbrechen zugetragen, die können wir gar nicht alle recherchieren. Das ist so viel Stoff.
Stefan Koldehoff, wie hoch ist die jährliche Schadenssumme?
Es ist von Milliarden die Rede. Es gibt kein zentrales Register. Also die Bundesbehörden beispielsweise, die Landeskriminalämter, das Bundeskriminalamt führen da kein einheitliches Kataster. Es gibt allein, was Diebstahl angeht, eine Zahl, die lautet 8 Milliarden weltweit im Jahr. Aber das ist alles nicht überprüfbar. Zumal das, was Tobias gesagt hat, noch ergänzt werden könnte dadurch, dass das Internet, die digitale Welt, einfach ganz neue Möglichkeiten bietet. Man kann mit Bitcoins Transaktionen verschleiern. Man kann viel besser Geld waschen über die Kunst und so weiter. Also es sind Fantasiezahlen.
Also durch die moderne Technik ist auch der Handel mit der Kunst interessanter geworden für die Betrüger, wenn man das so formulieren mag. Und nach Drogen- und Menschenhandel ist Kunstdiebstahl wohl inzwischen eines der häufigsten Verbrechen. Und der größte Kunsträuber aller Zeiten, da war ich ganz überrascht, das in Ihrem Buch zu lesen, da merkt man, wie alt diese Geschichte schon ist. Da gilt nämlich wer?
Naja, wenn Sie auf die Mona Lisa anspielen, die 1911 aus dem Louvre gestohlen worden ist, dann war das sicherlich ein ganz spektakulärer Fall. Der wollte aber, der Täter übrigens, der war gar nicht derjenige, der dahinter steckte. Der hatte einen Auftraggeber und der hatte gar nicht das Interesse, die Mona Lisa zu verticken, sondern hatte vorher eine Handvoll Kopien anfertigen lassen von einem Maler. Und sobald die Schlagzeilen da waren, die Mona Lisa ist gestohlen worden, das war selbst damals schon weltweit ganz schnell verbreitet, hat er angefangen, diese Kopien in den Vereinigten Staaten zu verkaufen. Jeder glaubte, er oder sie kriegt die originale Mona Lisa. Und als sich dann herausstellte, es sind nur Fälschungen, konnte sich natürlich niemand melden, weil er betrogen worden sei. Denn damit hätte derjenige dann zugegeben, ich habe die geklaute Mona Lisa kaufen wollen.
Ja, und ganz viele Schlagzeilen sind natürlich auch bei diesem Thema vorhanden. Tobias Timm, wie haben Sie denn angefangen zu recherchieren? Das ist ja so ein weites Feld.
Ja, wir haben uns überlegt, gibt es da Strukturen, verschiedene Trends und haben dann für jeden Bereich, zum Beispiel die Geldwäsche oder die Fälschung, haben wir dann einzelne Fälle uns rausgesucht und haben die dann vertiefend recherchiert und haben geschaut auf der Ebene der Milliardenbeträge und andererseits aber auch haben wir bei Auktionshäusern nachgeschaut, wo Kunstwerke für 300-400 Euro verkauft wurden und ganz normale Leute betrogen wurden.
Wir wollten Geschichten erzählen. Also wir wollten nicht Statistiken ausdifferenzieren, sondern wirklich spannende Geschichten erzählen und dann von diesen konkreten Geschichten aufs Allgemeine kommen. Was steckt da eigentlich an Idee von Kunsthandel dahinter?
Geschichten erzählen, das ist auch Ihr beider Job. Denn Stefan Koldehoff, Sie haben unter anderem Kunstgeschichte studiert, waren stellvertretender Chefredakteur des Magazins Art. Und Tobias Timm, Sie betreuen seit fast 15 Jahren die Kunstmarktseite bei der Zeit, schreiben über Kunst und Architektur. Und Sie haben schon ein gemeinsames Buch geschrieben über einen ganz besonderen Fall, der in Deutschland spielte, nämlich Wolfgang Beltracchi. Vielleicht können Sie das kurz erläutern, was der gemacht hat.
Wolfgang Beltracchi war ein junger Mann, der sich irgendwann, der wollte Künstler werden, er war ein Künstler. Er hatte aber mit seiner eigenen Kunst keinen Erfolg. Und dann hat er sich irgendwann dazu entschieden, Bilder zu fälschen. Er hat angefangen, erstmal Bilder zu restaurieren und hat da so ein paar Figuren dann dazu gemalt, weil sie sich dann besser verkaufen ließen. Und irgendwann hat er gemerkt, damit lässt sich so viel Geld verdienen. Er hat angefangen, alte Leinwände sich zu suchen und hat dann dort mit neue Bilder von großen Meistern drauf gemalt und hat die für Millionenbeträge verkauft.
Und hat das über Jahre geschafft mit Namen wie Heinrich Kampendonk und Max Ernst, also wirklich große Namen der Kunstgeschichte und hat begriffen, ich brauche nicht nur die Bilder, ich brauche auch die Expertisen und hat gleichzeitig dann noch Geld dafür ausgegeben, dass Experten ihm bescheinigt haben, alles Originale.
Es flog dann auf, er wurde zu 6 Jahren Haft verurteilt. Beltracchi war 2014 zu Gast in dieser Sendung und wir hören gleich mal, was er über seine Fälschungen sagte.
Das ist für mich kein Problem. Das ist die Handschrift. Das Problem ist ja die Handschrift, nicht malen. Man muss es ja genauso malen, wie der Maler es gemalt hat. Und dann in dieses Werk reingehen, sich damit auseinandersetzen, mit der Zeit, mit dem Maler und auch in der gleichen Zeit das Bild malen. Und mit der Handschrift. Das ist so, als ob Sie einen Brief schreiben von Ihrer Frau jetzt zum Beispiel.
Ja, klar. Ja, Wolfgang Beltracchi. Wodurch fiel der denn letztendlich, wodurch flog der letztendlich auf?
Durch die Arbeit einer Galeristin und einer Rechtsanwältin. Die Galeristin hatte ein Bild ersteigert und wollte ein Gutachten haben dazu, ein Zertifikat, dass dieses Bild echt ist. Und da war dann ein falsches Weiß drin, eine falsche Farbe genommen worden. Da war ein falsches Pigment, das es zu der Zeit, als dieses Werk von Heinrich Campendonk gemalt worden sein sollte, noch gar nicht gab. Und über dieses Pigment, das löste dann Nachforschungen aus. Eine Rechtsanwältin hat sich drangehängt, hat geforscht, welche Sammlung ist das eigentlich, aus der dieses Bild kommen soll, und hat nach und nach hat die rausgefunden, da stimmt was nicht.
Aber es gab ja offensichtlich auch Gutachter, die ihm Werke bescheinigt haben, dass sie echt seien. Zum Beispiel der berühmte Gutachter Werner Spies hat, ich glaube, sogar 7 Bilder von ihm, von Max Ernst, als echt dargestellt. Ist das für Sie nachvollziehbar, Herr Koldorf?
Nein, überhaupt nicht. Er hat eine 6-stellige Eurosumme dafür kassiert, dass er einen Satz, nämlich meiner Meinung nach ist das ein originales Bild von Max Ernst, Werner Spies, auf die Rückseite eines Fotos geschrieben hat. Uns haben Zeugen gesagt, dass sie noch gar nicht sicher sind, ob er alle Bilder überhaupt im Original gesehen hat oder zum Teil möglicherweise, das können wir aber nicht belegen, auch nur nach Fotos geurteilt hat. Nein, das geht gar nicht. Und es geht eigentlich auch überhaupt nicht, dass ein einzelner Experte noch Daumen hoch, Daumen runter zu einem Künstler macht und dann wechseln Millionen für dieses Werk den Besitzer. Das läuft anderswo auch schon anders. Also wenn Sie zum Beispiel an Kandinsky oder an Chagall denken, dann gibt es da Komitees, in denen aus ganz unterschiedlichen Richtungen Naturwissenschaftler, Kunsthistoriker zusammensitzen und sich Gedanken über diese Bilder machen. Nee, halte ich alles für überhaupt nicht mehr nachvollziehbar.
Und wie konnte er dann so weit kommen? Denn er sagt ja, im Grunde war das für ihn ein leichtes, all diese Handschriften der Künstler zu fälschen.
Er ist ein sehr guter Handwerker gewesen. Er hat sehr gut sich Bilder angeguckt und hat dann, er behauptet ja immer, er hätte neue Bilder gemalt oder sogar die besseren Bilder dieser Künstler gemalt. Wir sind nicht der Meinung. Wir haben in dem Buch, das damals erschienen ist, auch bewusst Originale den Beltracchi-Fälschungen gegenübergestellt, um zu zeigen, da hat er sich bedient, da hat er sich bedient, da hat er sich bedient. Also ein sehr guter Handwerker ist er. Er hat aus diesen Versatzstücken sehr gut Bilder gemalt. Er hat auch, wie vorhin im O-Ton zu hören war, die Handschrift durchaus gut getroffen, aber eben doch blöde Fehler gemacht.
Wieso es so lange funktioniert hat, war auch, weil so viele Leute mit dran verdient haben.
Der Kunsthandel.
Der Kunsthandel hat die Augen zugemacht. Manchmal, wenn da irgendwelche komischen Geschichten erzählt wurden über die Herkunft dieser Bilder oder welchen Weg sie gegangen sind, weil man konnte damit eben viel Geld verdienen. Das waren plötzlich neue Meisterwerke, die auftauchten.
Und dieses Neue ist so wichtig. Also ein ganz wichtiger Begriff am Kunstmarkt ist marktfrisch. Ein Bild darf noch nicht angeboten worden sein. Es darf nicht schon auf 4 Auktionen und auf 3 Messen zu sehen gewesen sein. Und da kamen plötzlich angeblich marktfrische Bilder, die auch noch eine tolle Provenienz, eine tolle Herkunftsangabe hatten. Die sollten alle über den berühmten jüdischen Kunsthändler Alfred Flechtheim oder viele davon gehandelt worden sein. Etikett von ihm war bei manchen auch auf der Rückseite. Und da passte plötzlich alles. Und dann schaut man, das muss man glaube ich so generell sagen, am Kunstmarkt nicht mehr richtig hin. Und vor allen Dingen will man natürlich den anderen auch nicht seine Quelle verraten, den Konkurrenten.
Hat sich denn nach diesem spektakulären Fall etwas geändert auf dem Kunstmarkt? Sie beobachten das ja schon sehr lange.
Ich glaube schon, bei vielen hat sich etwas geändert, zumindest temporär. Die haben dann genauer hingeguckt. Und es gibt aber dennoch immer wieder neue Fälle, andere Fälle, wo es dann nicht mehr um Fälschung geht, sondern um Betrug, wo wieder Leute drauf reinfallen.
Ja, da gibt es zum Beispiel die Methode des Artnappings. Was ist das?
Das ist die Erpressung mit Kunstwerken. Ich meine, das Klauen, das Rankommen ist ja das eine. Früher mal elegant und tricky, heute eher brutal mit abgesägten Schrotflinten zu den Öffnungszeiten in die Säle und die Bilder von den Wänden reißen. Aber dann hat man die Werke und dann muss man die auch irgendwie wieder loswerden, weil man Geld haben will und nicht Kunstwerke. Und da wird es dann schwierig, denn auch da spielt das digitale Zeitalter eine Rolle. Es gibt Datenbanken. Wenn heute ein bedeutendes Bild wie der Schrei von Edvard Munch gestohlen wird, ist auch das in Windeseile um die Welt. Und dann gibt es oft nur die Möglichkeit, und häufig merkt merken das die Täter auch erst, wenn sie das Bild haben, weil sie sich vorher gar keine Gedanken gemacht haben, oft nur die Möglichkeit, den Besitzer zu kontaktieren und zu sagen, so, wenn ihr es wieder haben wollt, dann zahlt uns doch bitte den und den Preis oder erfüllt die und die Forderungen.
Wie reagieren Versicherungen da?
Naja, offiziell machen die das natürlich überhaupt nicht. Inoffiziell lautet sowas dann Belohnungen, die für Hinweise zur Wiederaufführung gezahlt worden sind. Also von Lösegeld spricht niemand. Aber natürlich ist es der Versicherung lieber, sie zahlt 1 Million und der Schrei von Munk kommt zurück, als sie müsste 15 oder 20 Millionen, falls das Bild versichert ist, zahlen und das Bild ist möglicherweise beschädigt.
Das Artnapping ist jetzt sehr weit verbreitet, ist aber im Grunde nicht neu. Das hat es schon sehr früh gegeben und Sie beschreiben dort auch einen Fall, der dann nämlich Einzug gehalten hat in den ersten James-Bond-Film. Welcher Fall ist es?
Erzähl du ihn.
Ja, das war der Diebstahl des Porträts des Herzogs von Wellington von Goya aus der Nationalgalerie in London. Das war schon in den 60er Jahren. Ein arbeitsloser Kraftfahrer wollte damit gegen die öffentlich-rechtlichen Rundfunkgebühren in Großbritannien protestieren und hatte dann auch dieses Bild und stellte fest, ich werde es nicht los. Hat es dann irgendwann auch zurückgegeben. Aber während eben der allererste James Bond Jagd Dr. No in London gedreht wurde, war das Bild noch weg. Und da gibt es dann eben diese Szene, James Bond im unterirdischen Geheimversteck des Bösewichts und er geht eine Treppe hoch und auf einer Staffelei steht dieses Gemälde, Bond, Sean Connery, zögert kurz und jeder weiß, was gemeint ist. Aha, da ist dieses spektakulär gestohlene Bild geblieben.
Und wie tauchte das dann am Ende wieder auf?
Es tauchte wieder auf in einer abgelegenen Poststation bzw. Bahnstation. Da hatte er es abgegeben und hatte den Schlüssel dann jemandem zugeschickt und gesagt, schaut mal nach, was da ist. Und dann war das Bild wieder da. Er hat nichts dafür bekommen.
Und jetzt spekuliert man, was mögliche aktuelle Fälle des Artnappings sein könnten. Also wir erinnern uns alle an den Fall 2019 in Dresden. Diebe drangen in die weltberühmte Schatzkammer ein und raubten 3 Juwelengarnituren von unschätzbarem Wert. Kann das Artnapping sein? Was glauben Sie?
Also die meisten Ermittler gehen inzwischen davon aus, dass es wahrscheinlich eher nicht Artnapping ist. Es gab zwar irgendeine sonderbare Lösegeldforderungen, Leute hatten aber keinerlei Beweise, dass sie wirklich über die Juwelen verfügen können. Und diese Juwelen, die waren nicht versichert, sondern die waren in einer Staatshaftung. Das heißt, da ist keine Versicherung, die ein Lösegeld zahlen könnte. Wahrscheinlicher ist, davon gehen zumindest Ermittler aus, dass die Juwelen rausgebrochen wurden aus diesem Schmuck, umgeschliffen wurden und weiterverkauft wurden.
Wie konnten die Diebe denn überhaupt rein?
Die Diebe sind mit ungeheurer Brutalität in das Museum reingegangen. Also sie haben ein Eisengitter, was dort schon sehr lange vor dem grünen Gewölbe war, das haben die relativ einfach und schnell durchschnitten und haben das Fenster quasi aufgesprengt, vielleicht mit einem hydraulischen Gerät, sind dann ganz schnell mit Äxten zu den Vitrinen, wo die teuersten Juwelen drin waren, haben mit großer Brutalität auf diese Vitrinen eingeprügelt und dann versucht, die Juwelen da rauszunehmen. Es hinderte sie nur bei ihrer Tat dann, dass der Sicherheitsfachmann die Juwelen teilweise mit Angelschnur festgenäht hatte. Und damit hatten sie nicht gerechnet. Deswegen konnten sie so viele Juwelen dann zum Glück doch nicht stehlen.
Und sie wussten offenbar genau, wie viel Zeit sie hatten. Denn das ist der Unterschied. Also es geht wirklich, Tobias hat es gerade schon angedeutet, nicht mehr drum, möglichst tricky vorzugehen, sondern brutal rein, ganz schnell, ganz viel raffen und dann wieder raus. Und möglicherweise waren Insider aus dem Museum beteiligt. Denn solche Informationen kann man eigentlich nur haben, wenn man in einem Museum auch arbeitet.
Und Sie haben dann auch weiter recherchiert, wie da gehandelt wird. In Hinterzimmern, unter der Ladentheke und im Internet. Können Sie mal ein Beispiel rausnehmen, was da exemplarisch gilt?
Willst du ein Beispiel nennen?
Naja, es gab den Fall eines Kunsthändlers, das muss man ein bisschen im Konjunktiv erzählen, weil das noch ein schwebendes Verfahren ist, eines Kunsthändlers in Berlin, bei dem ein Gemälde, das angeblich von Gerhard Richter stammen sollte, auftauchte, das er verkauft haben soll im Auftrag eines anderen, samt Signatur und Werkverzeichnisnummer auf der Rückseite, und von dem aber dann Gerhard Richters Archiv gesagt hat, nein, das ist kein Original, das ist eine Kopie, das Original sieht so aus, da ist alles sehr genau dokumentiert. wird. Und dieser Galerist und auch andere Beteiligte stehen jetzt zumindest im Verdacht, Anteile an Bildern nur erworben zu haben, gemeinsame Käufe, diese Anteile weiterverkauft zu haben. Es ist nicht ganz klar, wie weit man da Steuern auch abgeführt hat, wie viel überhaupt über Geschäftsbücher gelaufen ist. Wie gesagt, noch nichts bewiesen, schwebendes Verfahren. Wie man ohnehin sagen muss, wir reden nicht von der Mehrheit des Kunsthandels. Also nicht, dass hier der Eindruck entsteht, der ganze Kunsthandel in Deutschland ist im Grunde genommen Teil des organisierten Verbrechens. Aber es gibt zu viele schwarze Schafe. Tobias, du hast in dem Fall recherchiert. Da sind, glaube ich, die genauen Hintergründe noch nicht klar. Aber es gibt Verdachtsmomente.
In dem Fall des Berliner Galeristen, ja. Es gibt auch Geschichten, zum Beispiel von einer Sammlung, die auftaucht. Die wird dann präsentiert in einer Villa. Da werden Unternehmer eingeladen und die bekommen quasi das Angebot, einen ganz, ganz tollen Deal machen zu können. Nämlich Meisterwerke der russischen Moderne für einen Sonderpreis kaufen zu können. Und da wird denen dann ein Katalog präsentiert. Das ist so ein selbstgemachtes Fotobuch. Und das ist sozusagen dann nicht der offizielle Kunsthandel, das ist nicht das Auktionshaus am Platz, sondern das ist dann eben so eine angemietete Villa, wo dann eine neue Kunstsammlung zum Sonderpreis angeboten wird. Da sollte man dann vorsichtig sein bei Sonderpreisen.
Offensichtlich scheint es ja im Kunstbetrieb relativ einfach zu sein, auch kriminelle Strukturen zu etablieren. Warum ist das so?
Weil der Kunstmarkt nach wie vor Sonderrechte für sich beansprucht. Also konkret würde Tobias den Van Gogh, der bei ihm überm Sofa in Berlin hängt, verkaufen wollen an eine Galerie, dann würde diese Galerie wahrscheinlich niemandem erzählen müssen, der kommt von Tobias Timm. Umgekehrt würde auch niemand erfahren müssen, wo das hingegangen ist. Die sogenannte Provenienz, also die Herkunft eines Bildes, der Weg, den es genommen hat im Laufe der Jahrhunderte. Wenn Sie in Auktionskataloge gucken, steht da zum Teil für ein Max-Liebermann-Gemälde von 1912 drin, als erste Provenienz, Privatsammlung Nordrhein-Westfalen 1970. Da wird verschleiert, wo es herkommt, wo Gelder hingeflossen sind. Und das Ganze wird begründet damit, wir haben so eine einzigartige Ware. Es geht doch um Kultur, es ist doch nicht wirklich nur Handelsgut, mit dem aber dann Millionen in Wirklichkeit umgesetzt werden. Das sind diese Sonderrechte, die im Grunde genommen auf Märkten im 15., 16. Jahrhundert gegolten haben. Geschäfte per Handschlag.
Was fordern Sie denn jetzt? Wenn Sie haben sich ja intensiv damit beschäftigt und sehen all die schwarzen Schafe. Was könnte dem Einhalt gebieten?
Vor allen Dingen ist es Transparenz. Also wenn man öffentlich machen müsste als Händler, wer ist der Verkäufer? Dann hätten ganz viele Fälle von Fälschung, Betrug und so weiter verhindert werden können. Wenn man gewusst hätte, das kommt alles aus den Händen einer sonderbaren Person, die eben nicht wirklich einen Großvater hatte, der...
Sie meinen jetzt den Fall Beltracchi wahrscheinlich.
Zum Beispiel, genau, den Fall Beltracchi, aber auch andere Fälle. Wenn man einfach damit transparenter umgeht, woher kommen die Dinge, wohin gehen sie, wie viel Geld wurde wann dafür bezahlt, dann ließe sich vieles schon aufklären.
Eine Toilette aus Gold, 6 Millionen Dollar wert. Wie kann die aus einer Ausstellung verschwinden, fragt man sich. Stefan Koldehoff und Tobias Timm, Sie haben es recherchiert und im September 2019 ist die tatsächlich aus einem englischen Schloss bei Oxford verschwunden. Was genau ist da passiert, Tobias Timm?
Ja, also der Künstler Maurizio Cattelan, das ist ein Künstler, der immer wieder durch so Scherze auffällt, der hatte irgendwann mal gesagt, er will ein Kunstwerk schaffen, eben eine Toilette aus purem Gold. Und er hat die von einer Firma in Italien herstellen lassen. Es war gar nicht so einfach, weil die ist nämlich voll funktionsfähig. Und die wurde in einem Schloss in England installiert für eine Ausstellung. Es gab noch eine rauschende Party vor der Eröffnung der Ausstellung. Und am nächsten Tag, bevor die Ausstellung eröffnet werden sollte, merkte man plötzlich, die war mit grober Gewalt rausgerissen worden, diese Toilette, und verschwunden. Es gab noch Aufnahmen einer Sicherheitskamera, die zeigten ein Auto, aber die Täter sind bis heute nicht erwischt worden.
Aber sowas ist ja auch nicht so einfach rauszubekommen. Und wieso gibt es da so gar keinen Nachweis für? Also wie konnte sowas passieren? Kann man sich gar nicht erklären.
Ja, die meisten Museen sind eben auf diese rohe Gewalt nicht eingestellt. Also die sind noch, die haben Alarmsysteme, die sollen die eleganten Kunstdiebe verhindern, die einsteigen, Gentlemen und dann da artistisch geschickt durch das Museum laufen und sich vielleicht ein Bild von der Wand nehmen.
Mission Impossible sozusagen.
Genau, aber dass da eben Leute von diesem puren Gold angezogen werden, die eben mit anderen Mitteln vorgehen, darauf sind die nicht eingerichtet. Und der Künstler Maurizio Cattelan hofft, dass sein Kunstwerk, diese kompliziert hergestellte Gold Klo, dass das überlebt. Aber die Ermittler machen sich wenig Hoffnung.
Wobei der Künstler selbst ja auch in Verdacht geraten ist.
Genau, der Künstler, ich habe mit ihm Kontakt gehabt, der war natürlich, wurde als erster verdächtigt, aber er sagt, er hat ein Alibi, er war mit vielen Leuten zusammen, er war es nicht. Und er hat jetzt eben Angst, dass sein Kunstwerk zerstört wird, denn die Diebe wollten wahrscheinlich nur das Gold haben und nicht diese voll funktionsfähige Toilette.
Und das ist ein Trend, den Sie vermehrt beobachten, dass man auf die Rohstoffe aus ist. Da gab es auch im Bode-Museum in Berlin einen Diebstahl einer Goldmünze. Stefan Koldehoff, was war das?
Das hat Tobias verfolgt. Da sind Täter eingestiegen über ein defektes Fenster, möglicherweise auch noch ein bisschen präpariert, dieses Fenster, und haben eine kiloschwere Goldmünze, riesig groß, so groß wie ein Autoreifen. Du warst beim Prozess, hast du mir immer erzählt, 100 Kilo schwer gestohlen, abtransportiert. Spuren sind gefunden worden. 3 der 4 Verdächtigen auch verurteilt worden, gehen allerdings jetzt in Revision. Nein, es scheint tatsächlich, das sagen Ermittler, es scheint sowas wie eine Zeitenwende im Moment stattzufinden, um mal das große Wort zu bemühen. Es geht nicht mehr um den kulturellen Wert von Diebstählen, jedenfalls kühlen vielen Künstlern nicht. Also Rembrandt, Van Gogh, Jeff Koons sind relativ sicher. Es geht um diese Goldmünze, die möglicherweise längst eingeschmolzen ist, um die Juwelen, von denen Tobias erzählt hat, aus dem grünen Gewölbe. Es geht um Armbanduhren, die aus dem KDW mit Gewalt rausgeholt werden, um SUVs, die rückwärts in Juwelierläden reinbrettern, um möglichst viel zu stehlen. Es geht ums Material, um den reinen Wert.
Stefan Koldehoff und Tobias Timm. Ihr Buch Kunst und Verbrechen liest sich wie ein Krimi. Und wenn man dann an so Stellen kommt wie das berühmte Getty Museum in Los Angeles, das als reichstes Institut seiner Art weltweit gilt, und dann stößt man darauf, dass dieses Museum in den Raub von Kunst verwickelt war. Das will man dann gar nicht glauben. Wollen Sie die Geschichte mal erzählen? Die Kuratorin vor allen Dingen.
Die Kuratorin heißt Marion True. Den Namen kann man nennen, weil sie für das, was sie getan hat, auch verurteilt worden ist. Hat mit Kunsthändlern zusammengearbeitet, von denen bekannt war, dass sie sogenannte Raubgrabungsstücke gehandelt haben. Also Sachen, die in Ländern wie Griechenland, aber auch in afrikanischen Ländern illegal aus dem Boden geholt werden, damit auch die sogenannten Fundzusammenhänge zerstört werden. Also Wissenschaftler wissen nicht mehr, welchen Kontext hatte das mal, wofür war das mal da. Und sie hat das gewusst und hat trotzdem systematisch gekauft, hat sich dafür auch schmieren lassen. Man muss aber gar nicht bis ins Getty gucken. Also es gab im letzten Jahr gab es Auktionen des Bayerischen Landesfinanzamtes. Da ging es um genau solche Stücke aus Mexiko, aus Peru, aus anderen lateinamerikanischen Staaten. Die waren ebenfalls bei einem Händler beschlagnahmt worden, der Steuerschulden hatte beim Staat und der auch im Verdacht stand, dass das da auch illegal ausgegrabene Sachen waren. Und der Staat hat dann, ich habe mit den entsprechenden Botschaften telefoniert, nicht bei den Ländern nachgefragt, sondern einfach entschieden, wir versteigern das jetzt mal. Dann kriegen wir wenigstens ein bisschen Geld wieder rein. Und da kriegten sie dann wunderbare Sachen für 5 Euro, 10 Euro, 50 Euro. Die letzte Auktion ist dann nach unserer Nachfrage gestoppt worden.
Wie verschachtelt ist so ein Hehlernetzwerk? Das scheint ja weltweit zu sein.
Ja, das ist tatsächlich ein globales Handeln. Also sie können diese Sachen, sei es nun aus arabischen Staaten, afrikanischen, auch aus Asien, die können sie in Deutschland genauso kaufen wie in Norwegen, wie in den Vereinigten Staaten. Das geht ratzfatz um die Welt. Und diese Sachen sind ja zum Teil so klein oder lassen sich so gut verstecken, dass das auch Ländergrenzen überschreiten kann. Zweiter Punkt, weder die Zollbehörden noch die Ermittlungsbehörden sind, naja, nicht fit genug, aber so ausgestattet, dass sie da hinterher sein könnten. Wir haben in Deutschland gerade mal noch 3 Landeskriminalämter, die überhaupt Kunstkriminalität speziell bearbeiten, plus eine Stelle im Bundeskriminalamt. Das ist viel zu wenig.
Wie war das bei Ihnen bei der Recherche? Gab es da ganz besonders prekäre Situationen, dass man Sie womöglich auch unter Druck gesetzt hat?
Das gab es auch. Also es gab vor allen Dingen den Druck über sehr gute Anwälte, die einem damit drohen, dass man nichts über diese Fälle schreiben soll, sonst hat man mit Strafzahlungen oder so zu rechnen. Also es wird vor allen Dingen ein Druck über eben Schadensersatzklagen und so weiter aufgebaut. Es berichten einem aber auch Experten, dass ihnen dann die Reifen an den Autos zerstochen werden oder dass ihnen gesagt wird, sie sollen im Urlaub besser bestimmte Länder meiden. Also da ist dann schon viel kriminelle Energie im Spiel.
Das heißt, Kunstgutachter werden unter Druck gesetzt, wenn sie etwas als original erklären sollen.
Ja, das geschieht. Also es gibt natürlich den sanften Druck, indem man versucht, die Leute mit Geld zu überzeugen und entsprechend hohe Honorare dann in Aussicht stellt. Ich habe ein paar Bücher über Van Gogh geschrieben. Ich kenne das aus eigener Erfahrung, dass ich plötzlich Briefe bekomme mit absurden Fälschungen und die Bitte, ich solle doch mal einen Brief schreiben, dass ich das für echt hielte und das dann dafür bekäme. Ich habe es noch nicht getan, selbstverständlich, werde es auch nie tun. Und das Zweite ist aber wirklich auch der Hinweis, ob man denn sicher sei, dass man in die Richtung weiter recherchieren wolle. Es könnten ja auch Dinge geschehen, die man vielleicht nicht so toll finden würde.
Es melden sich auch SWR1-Hörerinnen und Hörer. Es hat sich zum Beispiel auch Peter Atzig aus Pforzheim gerade gemeldet, ein Kunstsachverständiger, und der sagt, ja, es gibt bei der Beurteilung von Kunst so ein Vier-Säulen-Prinzip, das ist das Grundprinzip. Das ist Ihnen sicherlich auch bekannt.
Ja, da hat er recht. Es müssen vier Sachen stimmen. Nämlich erstens, haben wir schon darüber gesprochen, die Provenienz. Wo kommt ein Bild her? Ist es plausibel, dass es mal beim Künstler war? Das verwendete Material muss stimmen. Die Handschrift, also der Stil, muss stimmen. Und dann ist es ganz gut, wenn auch nochmal ein Experte kritisch drauf guckt und sagt, ja, das kann ich gut ins Oeuvre einordnen.
Aber das wird natürlich für die Fälscher vermutlich auch immer einfacher, weil es mehr Möglichkeiten gibt, auch technisch zu fälschen, oder?
Ja, die wissen eben auch immer ganz genau, was für Möglichkeiten die Experten auf der anderen Seite haben und wissen dann auch, welche Pigmente sie nehmen müssen, um eine Fälschung möglichst entdeckungssicher zu gestalten. Also der Wolfgang Beltracchi würde heute wahrscheinlich mit dem richtigen Weiß malen, der würde da schon drauf achten. Es gibt auch Fälscher, die trauen auch den Inhaltsangaben auf diesen Farbtuben nicht mehr und lassen die selber nochmal überprüfen von einem Labor, damit sie auch wirklich alte Farben verwenden, über die sie nicht entdeckt werden können.
Und es sind neue Bereiche möglich. Also wir haben eine Geschichte im Buch, da geht es um ein gefälschtes Buch von Galileo Galilei. Das ist erst durch die technische Entwicklung mit Hilfe von Scan und solchen Geschichten und drucktechnischer Umsetzung möglich geworden. Da hat allerdings der Fälscher auch nicht aufgepasst. Da ist in der Vorlage, die er faksimiliert hat, ist ein winzig kleiner Dreckpunkt drin, der im Original nicht da ist. Und das hat ihn dann letztlich überführt.
Da muss man dann wirklich ganz genau hingucken. Mhm. Für einen Kunstsachverständigen wie Peter Atzig ist das natürlich ein tägliches Geschäft. Und er schreibt auch, natürlich landen in den Medien immer nur die ganz spektakulären Fälle. Das ist natürlich auch immer ein reißerisches Thema. Wie haben Sie das erlebt in Ihrer Recherche, wie manche Themen dann auch umgesetzt werden?
Ja, ich meine, das sind irre Geschichten, wenn dort ein Mann die größten Experten übers Ohr hauen kann und um Millionen betrügen, dann die Reichen fallen drauf rein, die Superreichen, dann ist das natürlich eine Erzählung, die vielen Leuten gefällt oder die interessant ist. Aber man muss sagen, die Medien helfen eben auch, diese Fälle erstmal richtig aufzuklären. Denn durch die Verbreitung in der Öffentlichkeit schauen die Leute dann zu Hause nach. Habe ich nicht auch so einen komischen Aufkleber, wie ihn Wolfgang Beltracchi nutzte, hinten auf dem Bild drauf, und überprüfen ihre Kunst dann. Und wir schreiben in unserem Buch auch über ganz unspektakuläre Fälle, wo eben Leute betrogen wurden, die nicht superreiche sind, die keinen AS Monaco besitzen oder ähnliches, sondern die als Rezeptionisten in Bayern arbeiten auch beim Kunstkauf übers Ohr gehauen wurden.
Wie ist es denn überhaupt, wenn ich zu Hause ein Bild hängen habe und wissen will, ist es echt oder nicht? An wen kann ich mich wenden?
Entweder an den oder die Experten, die für Künstler zuständig sind. Das kann man im Internet rausfinden. Oder sie wenden sich an seriöse Auktionshäuser. Da gibt es in der Regel Termine, offene Termine, zu denen sie kommen können und fragen können, ich habe da was, ist das was oder nicht? Und da muss man auch überhaupt keine Angst haben. Die sind auf sowas eingerichtet, die leben davon. Und da dürfen sie gerne auch mit dem Druck von Tante Trude, der dann letztlich nur 30 Euro wert ist, hinkommen. Das ist überhaupt nicht peinlich.
Wie teuer ist so etwas?
Gar, das kostet nichts. Diese Begutachtung kostet in der Regel nichts. Wenn Sie natürlich dann doch den Original Otto Müller oder Ernst Ludwig Kirchner haben, dann werden die Ihnen Angebote machen und sagen, wenn Sie es verkaufen wollen, dann machen Sie es doch bei uns. Aber zunächst mal, diese Begutachtung kostet nichts. Viele Museen bieten das übrigens auch an.
Stefan Koldehoff, Tobias Timm zu Gast bei uns in SWR1 Leute. Die weltweit größte Messe für zeitgenössische Kunst ist die Art Basel. Im Hinblick auf die dunkle Seite der Kunst, wo Sie ja recherchiert haben, wie hat sich diese Messe entwickelt?
Ja, die Messe ist auch deswegen so erfolgreich geworden, sagen ganz viele Galeristen auch, weil man eben in der Schweiz auch seine Schwarzgeldkonten hatte. Und dann sind Unternehmer aus der ganzen Welt einmal im Jahr nach Basel zu der Kunstmesse gereist und haben von ihren Konten das Schwarzgeld abgehoben und sich dort Kunst gekauft und konnten so dieses Schwarzgeld auch waschen und die Kunstwerke dann nach Hause schaffen. Das fällt ja auch oft beim Zoll nicht auf, wenn man eine Leinwand, die vielleicht Millionen wert ist, einrollt in einer Posterrolle und sagt, das ist ein Bild, das hat meine Oma mal gemalt. Da kann ein Zöllner meistens nicht unterscheiden, ob das dann nicht vielleicht doch ein Picasso oder ein Warhol ist.
Und jetzt hat diese Messe Ableger in Miami und Hongkong. Wurden diese Ziele auch ganz bewusst gesucht?
Hongkong ist eben auch ein Ort, der für die Festlandschinesen wie so eine Art kleine Schweiz funktioniert hat wo eben auch Gelder unklarer Herkunft irgendwie aufgehoben werden konnten. Die Gesetze haben sich aber gerade in der Schweiz jetzt etwas verschärft und da geht man jetzt in andere Länder. Es gibt auch sogenannte Freihäfen, wo die Kunstwerke, die dann für Millionen eingekauft wurden, gelagert werden können, steuerfrei. Die gab es früher eben vor allen Dingen in der Schweiz. Inzwischen gibt es sie auch in Singapur. Das ist so ein Ort, wo jetzt angeblich, wenn man den Experten für Schwarzgeld traut, das Schwarzgeld hinströmt und eben dann auch gleich ein Kunstdepot.
Du warst mal in einem Rennen. Das sind richtig professionelle Lagerhäuser, klimatisiert, also quasi kleine geheime Museen.
Genau, ich war mal in Singapur in dem Freilager. Das ist ein Riesentresor mit gesichert von bewaffneten Aufpassern und sehr schick gestaltet innen drin und da lagern dann diese Milliardenwerte.
Und niemand weiß, was drin ist. Also dadurch, dass Kunst zum Investitionsobjekt geworden ist und nicht mehr zum ästhetischen Genussobjekt, verschwindet Kunst einfach auch.
Jetzt könnte ich mir vorstellen, so wie Sie recherchiert haben, morgen erscheint Ihr Buch Kunst und Verbrechen, muss das doch auch ganz schön frustrierend sein und wirkt wie ein Kampf gegen Windmühlen. Wie empfinden Sie das?
Es tun sich schon Dinge. Also Tobias hat gerade angedeutet, diese Geheimverstecke, Freeports, funktionieren nicht mehr so. Auch in Luxemburg gibt es inzwischen neue gesetzliche Regelungen, wie das mal gewesen ist. Es gibt ein stärkeres Bewusstsein für Schwarzgeld. Nochmal, es gibt ganz, ganz ehrenhafte Kunsthändler, Auktionshäuser, Galeristen, die auch wissen, dass es schwarze Schafe gibt und versuchen, gegen die vorzugehen. Auf der anderen Seite haben Sie aber recht, es gibt immer noch eine große Lobbyarbeit gegen alle Regularien für den Kunstmarkt. Es wird immer das Ende des deutschen Kunstmarktes beschrieben, wenn noch irgendwas transparent werden soll, wenn noch irgendwas reguliert, Haftungen eingeführt werden sollen. Ja, es ist schon mühsam, aber ich glaube, es tut sich was.
Die nächste Messe, die ansteht, ist in Maastricht, eine Kunstmesse. Werden Sie dorthin reisen?
Ja, ich werde nächste Woche dort sein, denn das ist der Ort, an dem tatsächlich die ganz großen Blue Chips, also die Rembrandts für 20 Millionen, die Van Goghs für 40 Millionen gehandelt werden. Also es ist ein Genuss, aber man trifft dort auch seine Informanten. Also die Leute, die ein Interesse dran haben, zu sagen, was hinter den Kulissen des Kunstmarktes so passiert, die sind natürlich eher bereit, einem das zu erzählen, wenn man das dezent face-to-face macht, als über E-Mails oder Telefonate.
Und Sie haben auch noch nichts von einer Absage wegen Coronavirus
bislang
gehört.
Nicht, ne?
Dann sage ich herzlichen Dank für den Besuch in SWR1 Leute, Stefan Koldehoff, Tobias Timm.
Vielen Dank.
Gern.
Eins gehört. SWR1.